herzlich willkommen beim Commander Kompass. Elon Musk macht sich Gedanken, ob er Twitter kaufen soll oder nicht. Da springt und wird wieder vernichtet viel Value für die Shareholder. Und um Value geht's auch heute hier bei uns, und zwar um die Value Decks. Und meine sehr wertvollen beiden Co-Hosts sind auch mit dabei, der Jochen und der Freddy. Hallo Jungs.
Hi. Hat Elon Musk eine Twitter-Show gekauft vorher?
Nein, er ist jetzt wieder unsicher. Dabei. Er redet mal so, man weiß es nicht.
Ah, okay.
Das ist ein klassischer Musk geworden.
Aber, bisher. Fun Fact, Elon Musk folgt ja dem Commander Kompass auf Twitter, und alle, die das jetzt überprüfen wollen, können @edh_kompass auf Twitter gehen und bei der Gelegenheit uns direkt einen Follow dalassen. Wir haben heute...
Das ist... Ja.
Jochen, du glaubst es nicht? Das ist so.
Ich finde das gut. Ich finde, unsere Strategien sind so angelegt, dass wenn wir Shareholder hätten, wir danach immer Probleme mit denen hätten, nach jeder neuen Folge. Das ist unsere Gesamtstrategie.
Absolut.
Wir haben heute eine neue Folge in der allseits beliebten Kompass-Reihe. Der Kompass-Guide zu und nach Aggro und Control nehmen wir uns heute die berüchtigten Value-Engine-Decks vor. Ich weiß nicht, ob sie berühmt sind oder ob wir uns das jetzt als Archetype ausgedacht haben, aber wir fassen hier einiges zusammen unter diesen Archetype. Ich weiß nicht, Jochen, ob du direkt mal in Medias Res reinspringen möchtest, um mal so ein bisschen zu sagen, was ist eigentlich Value überhaupt? Also abgesehen davon, dass es Geld für Elon Musk ist.
Also ich glaube, zum einen, Value kann man schon berechtigterweise als Begriff nennen. Das kommt ja auch immer vor, auch in der Eigenbeschreibung von Spielern, dass es ein Value-Deck ist. Da kann man sich halt erstmal noch nicht direkt vorstellen, was das Deck genau macht, weil Value halt wirklich ein sehr, sehr großes Feld ist. Im Großen und Ganzen geht es halt darum, dass man den eben im Englischen als Value bezeichneten Vorteil generiert. Das können relativ viele Dinge sein. Wie gesagt, also das kann ganz klassisch Card Advantage sein. Das ist Value. Oder Mana Advantage. Also, dass man immer, im Grunde geht es darum, dass man von allem, was die anderen haben, mehr hat. Oder als einziger überhaupt was hat, womit man auch immer noch mehr hätte.
Man ist nie zufrieden. Man will immer mehr.
Hey, es ist... Man ist ein gieriger Monopolist sozusagen und möchte...
Als studierter Ökonom ist ja vollkommen klar, dass das einer meiner Lieblingsarchetypen ist. Ich liebe ja Mehrwert, ich liebe Value, ich liebe Shareholder. Also liebe Shareholder da draußen, die Lust haben, in den Commander Kompass zu investieren, kommt vorbei. Genau, ich fand das eine gute Zusammenfassung, Jochen. Das Interessante ist so ein bisschen, finde ich, und es ist ein kleines Experiment von uns, glaube ich, dass wir so viel unter einen Umbrella zusammenfassen. Freddy, vielleicht hast du auch gleich noch ein paar Gedanken dazu, dass das sehr, sehr breit verschiedenste Arten von Decks umfasst. Ich glaube, so die, an die viele Leute sofort denken, sind eben auch so Graveyard-Strategien, also die irgendwie mit Second Recur, Reanimation oder Aristocrat-Strategien einfach unglaublich viel Value generieren, also durch Interaktionen, die sie immer wiederholen können, entweder Karten ziehen oder sich Treasure-Tokens machen oder irgendwie ihren Vorteil immer so ein bisschen weiter ausbauen und am Ende einfach Dagobert Duck-mäßig alle anderen vollkommen an Ressourcen übertrumpfen.
Ja, ich wollte dazu sagen, bevor wir uns in den nebulösen Wert des Values verlieren, weil die Phrase, die Formulierung wird mehrere Formen annehmen. Ganz wichtig in Magic, und das klassische Value-Deck basiert auf Two-for-Ones, also auf Karten, die aus einer Karte mehr machen. Das kann aus einem Draft-Format das klassische Control-Deck sein. Aktuell haben wir Yuka Penna. Das Maestros-Deck ist meistens aufgebaut aus Karten, die, wenn du sie spielst, ziehen sie eine Karte oder man zerstört eine Kreatur, kann aber in der Runde noch was anderes machen. Man möchte so viele Karten, die einen nicht nur 1 für 1 traden lassen, sondern für den klassischen 2 für 1. Wichtig ist noch dafür, Synergie ist super, Synergie ist nützlich, Synergie ist nicht der Plan. Und das ist, denke ich, wo die Value-Decks ihre Stärke daraus ziehen. Synergistische Funktionen existieren, weil Synergien eben oft für diese 2 für 1, für diese vorteilhaften Plays suchen. Aber ich sag's mal so, man kann Synergien verwenden, sind aber nicht der Kern und Knackpunkt, um die es sich dreht.
Ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt. Also man muss erst ein bisschen drüber nachdenken, aber ja, also viele Dinge, ein Agro-Deck zum Beispiel, braucht viel mehr kleine Räder, die ineinander greifen, damit es als Gesamtdeck funktioniert. Weil es einen engeren Plan hat, der nur nach einer gewissen Strategie funktioniert. Aber jetzt ist ja erstmal mehr von allem und mehr aus einer Sache rauskriegen, ist ja nicht besonders eng. Das ist ja genau wie der Begriff Value an sich. Da hat man auch viel mehr Möglichkeiten. Ich glaube, das ist das, was du meintest, Freddy, dass man eben in einem Value-Deck sind gute Karten gute Karten. Und wir hatten das ja, bleib jetzt nochmal bei dem Aggro-Beispiel. In einem Aggro-Deck ist nicht jede gute Karte aus Commander automatisch eine gute Karte in Aggro, weil es sein kann, dass sie dir deine Synergien zerschießt. Das würde dir jetzt in einem reinen, wenn du einfach sagst, ich möchte nur nach dem Gedanken spielen, dass ich euch ersticke in meinem Reichtum, dann ist es erstmal egal, ob diese Karte jetzt noch mit einer anderen besonders große Synergien hat, weil wenn die Karte gut ist und bereits das macht, was Value möchte, nämlich einfach, ich spiele eine Karte und dafür kriege ich 7 andere Dinge, dann ist das bereits erfüllt, also der Grundgedanke davon.
Und was Kleines Wichtiges, das ich in dem Fall noch erwähnen möchte, ja, Synergien sind wichtig. Vorhin wurden eben Graveyard-Decks angesprochen, Reanimator. Ich sag's so, die wichtige Karte in diesen Decks ist nicht, dass man genau Reanimate spielt, sondern welche Ziele man hat. Und die Ziele selbst sind die, die dann weiterhin Synergien haben, aber die Zauber an sich müssen es nicht unbedingt sein.
Aber da muss ich jetzt nochmal ganz kurz vielleicht nachhaken oder euch vielleicht auch widersprechen, was genau ihr jetzt mit Synergie meint, weil ich würde schon sagen, dass sich Value Engine Decks tatsächlich auch durch sehr viel Synergie auszeichnen, weil sie sich ja gerade auch dadurch auszeichnen, dass diese Two-for-Ones, diese vorteilhaften Transaktionen, von denen du gerade geredet hast, Freddy, sich immer wiederholen lassen. Ne? Also, dass ich nicht nur den einen Brainstorm spiele, der mir einmal Card-Advantage gibt, Kartenvorteil gibt, sondern ich habe irgendeinen Loop, den ich immer nochmal machen kann. Ne? Also zum Beispiel, ich habe eine Skullclamp und ich habe eine Ameisenkönigin, die mir für 2 Mana einen 1/1-Token generieren kann, den ich dann ausrüste und dann ziehe ich 2 Karten. Und das ist ja auch eigentlich eine Synergie. Ne? Also ich habe 2 Karten, die auf eine bestimmte Art und Weise miteinander interagieren. Ich kann das regelmäßig machen, so oft ich Mana habe. Und es snowballt irgendwann so ein bisschen, ja, weil je mehr Karten ich ziehe, umso mehr werde ich mir wahrscheinlich wieder Länder legen können und anderen Mana-Ramp spielen können, was mir dann erlaubt, mir wieder mehr Tokens zu machen mit der Ameisenkönig für 1 und Grün, Königin, und die auszurüsten und so weiter und so weiter. Also das würde ich schon unter die Kategorie Synergie fassen.
Aber jetzt, Fritz, wichtig. Ist es wichtig, dass es die Ameisenkönigin ist oder irgendeine Karte, die 1/1 macht mit Skullclamp? Und ist es wichtig, dass vielleicht für die Tokens es unbedingt Skullclamp sein muss und nicht eine Karte, die einfach sacrificed und dir Karten ziehen lässt, wie zum Beispiel Yawgmoth?
Natürlich nicht, genau. Also das stimmt natürlich. Es muss jetzt nicht irgendwie es muss jetzt nicht Tribal oder sowas sein. Aber Tribal kann natürlich auch Value Engines beinhalten.
Genau.
Ja, also das stimmt. Das ist ja ein bisschen die Sache, weil es liegt in der Natur dieser Value-Sache, dass sie halt sehr groß ist. Und das hatten wir ja schon öfter mal, wie bei Control ja auch. Das kommt von allen Seiten, tentakelt das so in andere Decks rein. Und natürlich Value-Decks können auch in andere Strategien so ein bisschen rein tentakeln. Aber ich glaube, das, was Freddy meinte, ist, also du willst das Konzept eines Panzers haben. Es ist erstmal egal, wie der Panzer aussieht. Und wie groß genau der Durchmesser von seiner Kanone jetzt ist. Es geht ja darum, dass du einen Panzer hast und die anderen haben einen berittenen Bogenschützen.
Du baust dir deine Value Engine zusammen und du baust sie dir zusammen, weil sie eben nicht genau auf 1-2 Karten Synergien, auf ganz spezielle Karten abzielen in diesen Decks häufig und häufig eben Redundanzen da sind.
Das ist ein guter Punkt. Und genau diese Redundanzen und genau diese, es muss nicht konkret Karte A mit Karte B synergieren, sondern alle Karten passen irgendwie so miteinander zusammen, ist auch das, was eine weitere Charakteristik von Value Engine Decks ausmacht, dass sie super resilient sind. Also dass es dir sehr, sehr schnell gelingt, wenn du das Deck halbwegs gut ziehst, dass du halt 5, 6 verschiedene Karten an Bord hast. Oft sind diese Value Engine Decks eben auch Board State basiert, viel stärker als Control Decks, die irgendwie von der Hand heraus spielen. Und wenn dann eine von deinen Karten irgendwie weggeschossen wird, ja, dein Aschnotz Altar oder dein Phyrexianischer Altar, mit dem du kostenlos Kreaturen opfern kannst, ist es vielleicht nicht so schlimm, weil du hast noch deinen Yawgmoth und deinen Blood Artist und deinen Viscera Seer und all diese Sachen. Und auf diese Art und Weise kannst du, also es ist so ein bisschen wie diese irgend so ein absurdes mittelalterliches Belagerungsgerät oder so, oder irgend so ein Viech, wo wenn du dem irgendwie so ein Bein wegschießt, dann ist es dem eigentlich egal, weil es ist so massig, dass es einfach immer noch weiter voran geht so, und dann irgend so ein altes Schlachtschiff, und dann wird irgendwie ein Segel weggeschossen, aber es fährt trotzdem weiter, und du hast einfach dann mit Spot Removal gegen so Decks siehst du relativ alt aus, weil du natürlich schon versuchen möchtest, die einzelnen Key-Pieces irgendwie wegzuschießen. Aber meistens haben diese Decks so schnell so viel an Bord, oder das ist zumindest der Plan, dass du wirklich einen Board-Wipe brauchst und oft sogar mehrere Board-Wipes, weil sie dann irgendwie auch noch, keine Ahnung, alle Sachen wieder reanimieren oder allen Sachen irgendwie Undying geben oder so.
Es ist ja nicht nur die, also es, da kommt nicht nur die Möglichkeit mit rein, dass man zum Beispiel mehrere Board-Wipes hintereinander spielen kann, sondern auch die, ich nenne es jetzt mal, Vorstellungskraft wird bei so Value-Decks herausgefordert, weil ganz oft hat man bei diesen Decks, die eben auch mit 3 weggeschossenen Rädern noch funktionieren, hast du halt auch in deinem Kopf das Problem, was zerstöre ich jetzt hier, so dass meine Interaktion nicht nutzlos ist. Weil das ist ja im Grunde das, was, wenn du so ein richtiges Value-Deck im Vergleich zu einem sehr stark auf eine Interaktion oder auf einen großen Zug ausgebautes Combo-Deck hast. Wenn du das kennst, dann weißt du, okay, das braucht das und das, und dann funktioniert das. Wenn ich da was rausschieße, wird die Maschine in sich zusammenfallen. Und bei der anderen weißt du gar nicht, wo du jetzt genau draufschießen sollst, weil einfach immer noch mehr Goblins rausstürzen beispielsweise. Und es ist auch egal, welche Rohre du zumachst. Es werden dann einfach an einer anderen Stelle Goblins rauskommen. Und bei einem reinen Combo-Deck, da weißt du halt, okay, wenn ich jetzt hier unten diesen einen Ofen kaputt mache, dann wird er erstmal keinen anderen haben, und ich habe zumindest für ein paar Züge meine Ruhe.
Ich habe gerade schon in deinen Augen gesehen, wie die aufgeblitzt haben, als ich diese erste Analogie gebracht habe und du dich gefreut hast. Und wir sind jetzt wieder in dem Jochen Redinger bringt sehr, sehr elaborierte Analogien-Teil unseres Podcasts. Aber ich bin total
Und es sind immer dafür. Goblins dabei.
Wollen wir da mal in die direkte Materie eintauchen?
Wir können noch ganz kurz eine Sache, bevor wir weitergehen bevor wir zu den einzelnen Beispielen gehen, vielleicht eine Sache, die sich sozusagen noch mal irgendwie erwähnen lässt, finde ich, als Charakteristikum dieser Decks, ist auch, dass sie nicht notwendigerweise diesen einen Big Swing for the Victory machen wollen, ne? Diesen einen explosiven Zug. Ihr habt es ja gerade schon kurz erwähnt gehabt, aber ich wollte es nochmal betonen, weil das ist was wir ja herausgearbeitet haben, sowohl bei Aggro als auch bei Control, dass das ein ganz wichtiges Element ist, also dass viele Schwächen von Aggro sich zum Beispiel kompensieren lassen, indem man halt möglichst alle Gegner in einem Zug fertig macht, oder dass bei Control eben auch das Timing deswegen so wichtig ist, weil die Wincons oft so krass sind, dass sie auf so eine explosive Art und Weise gewinnen. Bei Value Engine Decks bist du da weniger darauf angewiesen, weil du so resilient bist, weil du eigentlich sowohl defensiv sehr, sehr stark bist durch diese Resilienz, als auch offensiv durch diesen erdrückenden Value, den du hast. Also zum Beispiel, wenn du dein Grave Pact hast als Aristocrats Decks, es ist ja auch eine offensive Kontroll-Sache. Und dadurch kannst du dann durch so Chip-Damage zum Beispiel auch gewinnen. Ne? Also dein Purphoros in dein Blink-Deck reinpacken zum Beispiel und musst jetzt nicht auf einen Schlag gewinnen, weil du halt in der Lage bist, dann doch irgendwo so lange im Spiel zu bleiben oder den Spielfluss ein bisschen zu kontrollieren, dass du irgendwann einfach ja durch Attrition gewinnst.
Ja, und dann kommen wir doch einfach mal zu den direkten Strategien. Wir haben sie erwähnt, es ist der Graveyard Reanimator. Als allererstes, was hier als Beispiel mal genannt wird, Graveyard Reanimator Strategien zeichnen sich dadurch eben aus, dass sie insbesondere oft Kreaturen sterben lassen und dann starke Reanimation-Effekten, eben wie das klassische Reanimate, Animate Dead, Necromancy oder vielleicht einen Überspell, wie sagen wir
Living Death.
Living Death spielen, damit sie alle Karten wieder aus dem Friedhof reanimieren können. Das Ziel hinter Graveyard-Strategien ist eben, die suchen sich dediziert eine Zone aus, aus denen sie mehr als die meisten anderen Spieler und Spielerinnen hervorführen. Und, zum Beispiel, und ich möchte mal einen, als Beispiel Commander Old Stickfingers nennen dafür. Der hat X und einen Grün und einen Schwarz in den Kosten. Und wenn er ein Spiel bekommt, dann mildt er X Karten oder beziehungsweise er deckt die obersten X Karten auf, bis du X Kreaturen erwischst und jede Kreatur kommt in den Friedhof. Und der Grund, weswegen Old Stickfingers eben ein Graveyard Value Deck ist, dass Old Stickfingers super resilient ist gegen was diese Zone ausschaltet. Weil ich kann meinen Commander casten und ich kann damit fast garantieren, dass mein Friedhof nie leer ist und dass ich immer Ziele habe, damit meine Animate Deads nie tot sind und ich immer dann meine großen Dämonen reanimieren kann oder sonstiges, die mich dann in mehr Karten ziehen, die mir Mana dreifachen, wie jetzt Nyxbloom Ancient oder solche Dinge.
Da sieht man übrigens auch wieder den Value-Gedanken. Fast alles in Magic an sich ist auf den Bereich des lebenden Magic ausgelegt. Also du hast da Kreaturen, deine Zauber spielen in diesen, also wenn man sich zwei Magier vorstellt, die sich bekämpfen, fast alles in Magic spielt sich auf diesem Schlachtfeld zwischen den beiden ab. Wer seinen Friedhof benutzen kann und die Toten wieder rufen kann, hat natürlich schon mal einfach ein komplett neues Schlachtfeld eröffnet und hat damit in den meisten Fällen mit Reanimator-Effekts ja auch zum Beispiel massiv billigere Mana-Kosten und halt ständig wiederkehrende Dinge. Also das ist so, ich glaube, Graveyard ist mit eins der besten Beispiele, wenn man mal so Value erklären will, weil das ist ja halt was, wo der Gegner im besten Fall gar nichts hat, weil er darin nicht investiert. Und um das zu bekämpfen, muss er aber spezielle Strategien auffahren. Das hatten wir ja schon mal in unserer Graveyard-Hate-Folge, Folge 42, glaube ich. Die sind zwar in Commander schon relativ häufig vertreten, aber man braucht trotzdem eine extra Strategie, um die Ressource des anderen auszuschalten, weil man selber damit gar nichts anfangen kann. Ist also quasi wieder in so einer reaktiven Situation, wo man halt schauen muss, was der Reanimator tut.
Ja, das sind sehr, sehr gute Punkte von euch. Ich muss mich übrigens bei allen Hörerinnen und Hörern da draußen entschuldigen. Ich bin ein bisschen erkältet, deswegen huste ich hier vielleicht ab und zu in das Mikrofon rein. Freddy wird hoffentlich das meiste davon fachmännisch entfernen. Ich fand gerade eine Sache super gut, die du gesagt hast, Freddy. Und zwar dieses Friedhofsdecks suchen sich eine zweite Zone aus, in dem Fall der Friedhof, aus dem sie heraus spielen. Ne? Also Blinkdecks machen das zum Beispiel mit dem Exil. Und der entscheidende Punkt, wodurch sowas dann zu einem Value-Deck wird, ist wieder die Wiederholung. Also normalerweise vor vielen, vielen Jahren, als Magic ja, ganz jung war und Richard Garfield eben sich überlegt hatte, hey, design mal die erste Kreatur, die macht was, wenn sie stirbt, dann war vermutlich der Gedanke damals, wenn sie stirbt, dann ist sie halt weg und als Ausgleich kriegst du noch was Cooles. Also sie verabschiedet sich mit einem kleinen Bonus. Dann kamen die ganzen Reanimationszauber und Leute haben festgestellt, ja geil, ich kann einfach diese Kreatur die ganze Zeit zwischen dem Friedhof und dem Spielfeld hin und her wandern lassen. Jedes Mal, wenn sie stirbt, kriege ich was. Jedes Mal, wenn sie ins Spiel kommt, kriege ich durch meinen Purphoros zum Beispiel wieder was. Und auf die Art und Weise habe ich so ein Perpetuum mobile fast, ja, das irgendwie es mir erlaubt, das total richtig gaga zu werden. Und deswegen, weil Friedhofsdecks das halt so gut können, ja, weil es so viele Karten gibt, die eben reanimieren, sind die so beliebte Value-Engine-Decks. Ne? Und Aristocrats ist ja auch eigentlich nur eine Form von einem Friedhofsdeck. Ja, das muss vielleicht nicht ganz so sehr auf Reanimation gehen wie manche anderen Decks. Aber es geht trotzdem darauf, dass du was bekommst dafür, dass was in deinen Friedhof geht. Ja, oder dass eben andere Leute, dass es anderen Leuten schadet, indem man einen Grave Pact spielt und Jochen sich freuen darf. Aber das Grundprinzip ist genau das, wie auch bei den Blink-Decks. Also du wiederholst was eigentlich deswegen gut wird, weil es normalerweise so gedacht ist, dass es nur einmal passiert. Nämlich entweder was triggert, wenn eine Fähigkeit, wenn was ins Spiel kommt oder wenn was das Spiel verlässt.
Ja, und man sieht, also wir können ja, haben ja noch ein paar andere Beispiele, woran man auch gut den Value-Gedanken sehen kann. Zum Beispiel Landfall ist auch ein super Beispiel dafür, denn was machst du? Du nimmst etwas, was sowieso passiert und kriegst davon mehr raus als deine Gegner. Das ist zwar auch eine spezielle Strategie, Landfall, aber im Grunde ist es ja genau der Gedanke. Jeder von uns muss Länder spielen, aber ich bin die einzige Person, die ganze Zeit da noch Zusatzeffekte rauskriegt. Und wer schon mal gegen Landfall-Decks gespielt hat, weiß auch, dass die einem sehr schnell davonrennen können, wenn man nicht aufpasst, weil es halt schon nicht unerheblich ist, wenn man einfach kostenlos die ganze Zeit irgendwas noch obendrauf kriegt. Weil das ist halt so, ja, der Teufel scheißt halt auf den größten Haufen und der größte Haufen ist immer beim Value-Spieler und beim Landfall-Spieler sieht man es direkt, weil
Passiert
da
ja
sammelt sich
was.
halt die Erde. Ja, da passiert die ganze Zeit was. Und im Grunde schaufelt der halt, der zieht halt Goldmünzen aus der Erde raus und alle anderen denken sich, warum kann ich das hier nicht machen?
Ja, wobei Landfall-Decks ja ein bisschen so in so eine Überkategorie kommen, die ich ganz gern nenne kumulativ oder cumulative value vom kumulativen Upkeep. Darunter fallen auch die +1/+1 Marken Strategien sehr sehr stark, denn Landfall Decks, jede Kreatur, die du spielst mit einem Landfall, ist erst einmal ein 1 für 1 und jeder Landfall Trigger wird immer mehr zu einer Karte und dann wird jedes Land, das du spielst, immer mehr zu einer Karte und dann bist du irgendwann diesen 2 für 1 für reich für jedes Land, das du legst
Ja.
und eventuell sogar viel höher, weil die Karten, die Landfall drauf haben, einfach bleiben und dann wird aus einem, ich sage mal, einen Omnath, so heißt der, Locus of Rage, ne?
Genau.
Auf einmal macht der halt so viele Tokens, dass er effektiv 8 Karten ist. Weil du einfach 8
Ja.
Länder gelegt hast in der
Also
Zeit.
diese Decks sind einfach so die richtige Reinform von diesem Bilderbuch. Alten Kapitalismus, so aus den 1890er Jahren, ja, der Marx damals inspiriert hat, das Kapital zu schreiben. Also wirklich so, die Reichen werden immer reicher, und alle anderen müssen schauen, wo sie bleiben. Und es geht so ein bisschen los am Anfang, ja, so du machst so deine ersten paar Immobilien, kaufst du dir in deinem Landfall-Deck deine ersten paar Länder und dann fangen die langsam so an, Dividende abzuwerfen und damit machst du dann neue Investitionen. Auf einmal bist du Großgrundbesitzer. Und jedes Land, das du legst, macht dir irgendwie so 20, 10, 10 Elemental-Tokens oder sowas. Und das ist halt wieder dieser Snowball-Effekt, den ich vorhin gemeint habe. Der ist auch, wie du schon gesagt hast, Freddy, bei den +1/+1-Counter-Decks sehr, sehr stark vorhanden, weil die halt, also die skalieren unglaublich gut, ne? Also Vorel of the Hulklade zum Beispiel, der sagt, der tappt und verdoppelt die Marken auf einer bleibenden Karte. Das ist halt exponentielles Wachstum. Also wir können nicht oft genug hier in diesem Podcast erwähnen, wie sehr Magic einfach zeigt, dass die Pandemie einfach tatsächlich existiert hat, weil auch exponentielles Wachstum ist in Magic ein Ding. Und gerade
Ja.
in diesen +1/+1-Counter-Decks ist es halt ganz besonders oft so, dass du mehr und mehr von diesen Marken bekommst, die runtermachen kannst, damit Karten ziehen kannst, damit dann wieder mehr Karten bekommst, die dir Marken machen und so weiter und so weiter. Eine ein bisschen harmlosere Variante sind, finde ich, so Tap-Untap-Decks. Ich weiß nicht, Jochen, ob du eins von denen. Hast du eins, so ein Deck, das irgendwie Sachen tappt und enttappt? Oder hast du mal eins gehabt?
Lass mich überlegen. Ich glaube nicht. Ich wollte mir mal eins bauen. Aber die sind jetzt harmlos, aber Tap-Untap-Decks haben ja unter anderem dazu geführt, dass diese, wie heißt sie, die Maschine,
Paradox Engine.
genau, Paradox Engine, die ist ja gebannt,
Ja.
aus Gründen, weil Tap-Untap ist erstmal, jetzt ist es harmlos, aber mit Paradox Engine ist es halt, eine Person sitzt da und zählt 16 Jahre lang all ihre Dinge, die sie tut, spielt eine weitere Karte für einen Mana und macht dann nochmal 16 Jahre lang ihren Quatsch. Da sieht man auch sehr gut Value in Lebenszeit umgerechnet, weil eine Karte bedeutet dann halt, weiß ich nicht, 25 Minuten Zug. Das geht dann auch direkt in die Negativrichtung, weil das zieht dir 25 Minuten von deinem Leben ab. Aber ja, also das sind auch Decks, da muss man sich natürlich Gedanken machen. Ich finde die auch, wenn die schön gemacht sind, sind die sehr elegant. Das ist irgendwie. Ich weiß gar nicht wieso. Ich finde einfach Tap-Untap, das ist so eine Sache in Magic, die finde ich einfach schön. Das ist wie einem Uhrwerk zuzuschauen, wie das funktioniert. Es ist halt meistens irgendwie
Voll, ja.
ganz, ganz schlimm ganz, ganz schlimm ausgebeutet. Und also das ist halt so, ja.
Aber es ist wirklich, bei diesen Decks passt das Wort Engine, also Maschine, sehr, sehr gut. Weil es wirklich, wie du sagst, so wie so eine Uhrwerk-Maschine ist. Gerade wenn man sowas hat wie eben zum Beispiel eine Seedborn-Muse oder sowas, die dir eben in Tap-Phasen gibt in allen anderen Zügen.
Ja.
Und dann einen Haufen Karten, die du halt tappst für irgendwelche Effekte. Ne? Also Derevi spielt ja sehr, sehr viel solche Sachen. Und dann kannst du wirklich so jeden Zug, ich krieg wieder meinen ganzen Value, ich tapp wieder alles für Mana, ich tapp alles andere für Karten und dann in deinem Zug darf ich das wieder machen und im Zug von Freddy darf ich das wieder machen. Und ja. Genau, und die Maschine läuft dann eben wie ein gut geöltes Uhrwerk.
Ja, wobei...
Der Value wäre in dem Fall halt, ich habe zusätzliche Züge.
Wobei, ich würde eben behaupten, Paradox Engine wurde gebannt, weil Leute einfach zu schlecht gestormt haben und damit 15 Minuten gebraucht haben. Und dann entweder gar nichts gemacht haben oder nochmal 15 Minuten gebraucht haben, bis sie endlich das Spiel beendet haben.
Oder aber wegen den Artefakt-Decks, in denen sie auch viel gespielt wurde, mit den Mana-Rocks.
Weil ja, wo die Leute super Kategorie. Schlecht gestormt haben, weil sie nicht wussten, was sie damit anfangen sollen, weil sie aber Tap-Decks an sich sind, ich sage mal, das ist ein bisschen so die genervte Variante von ein paar anderen Value-Decks. Der Vorteil ist eben die gleiche Persistenz, die eben wir schon vorhin angesprochen haben und sagen wir mal ein bisschen eine Value, die aus Versehen da ist. Also was ganz wichtig ist, ist, dass viele der Value-Engine-Decks vielleicht gar nicht mal inhärent Synergien haben und gleichzeitig den Value-Plan befolgen. Eine Sache, die mich, denn ich möchte nämlich jetzt dann zu den nächsten gleich übergehen, Sultai und Band-Decks. Punkt. Die Identität dieser zwei Farben ist ja quasi, ich möchte so viel Ressourcen generieren, wie es irgendwie geht. Denn wir haben auf der einen Seite halt den Simic-Kern, der oft ja auf diese Ramp-Dinge ausgelegt ist. Und sagen wir mal, Ramp läuft halt hat halt irgendwann einfach kein Gas mehr. Schwarz ist die Farbe, die einfach dir erlaubt, nie out of gas zu gehen, weil dein Friedhof und alles, was du gespielt hast, nochmal erneut spielbar wird. Nochmal erneut wiederbelebt wird. Also da hat sich ja die Muldrotha zum Beispiel so extrem breit gemacht, weil es ist eigentlich egal, was du unter ihr schnallst. Sie kann für jeden Kartentypen pro Runde einmal, oder plus während deiner Runde, glaube ich. Es kann auch sein, während jeder Runde.
In deinem jeden Zug, den du hast oder so.
Ja, darfst du halt von jedem Kartentyp eine aus deinem Friedhof spielen. So, ja, wie möchtest du mit dem Deck jemals out of gas sein? Und selbst wenn dir jemand deinen Friedhof ins Exil schickt, hast du ja einfach mehr Karten bereits auf dem Board. Das heißt, die müssen sie ins Spiel erst den Board zerstören, dann alles ins Exil schicken und dann dafür sorgen, dass du das nicht nochmal machen musst. In der Zeit haben sie so viele Ressourcen auf dich verwendet, dass irgendjemand anders durchgekommen ist und hat das Spiel gewonnen oder die können dich einfach kein zweites Mal verhindern.
Das ist halt voll das Ding, genau. Also diese Resilienz geht Hand in Hand mit dem primären Gameplan, weil ich generiere den Value. Ich glaube, wir haben so einen Bingo-Counter, wie oft die Value sagen diese Folge, aber egal. Ich generiere den ja genau durch diese Wiederholung. Und diese Wiederholung bedeutet aber, dass ich immer noch sozusagen einen Backup habe. Also quasi das, was mir erlaubt, den Mehrwert zu generieren, ist gleichzeitig das, was mir erlaubt, mich von dem Boardwipe zu erholen.
Mhm. Diese Wiederholung ist auch das, was für den anderen, also für die anderen Spieler so ein bisschen das schwieriger abschätzbar macht. Weil theoretisch gesehen hast du ja bereits mit der ersten Wiederholung gewonnen. Also du hast dazu gewonnen, nicht das Spiel, sondern du hast an Wert gewonnen. Du hast ja was gemacht, was so nicht vorgesehen war jetzt erstmal. Das heißt, du hast deine Karte schon zweimal benutzt und die anderen Leute nicht. Und dann kommt, gerade bei dieser Wiederholbarkeit, kommt oft der Punkt, wo auch Spieler da sitzen und ich gehöre da auch manchmal dazu, wo man sich denkt, okay, also eigentlich ist das Ding jetzt schon gelaufen, werfe ich da jetzt einfach zu kleine Stöcke in die Speichen und es bringt gar nichts mehr? Oder müsste ich es jetzt, also muss ich es direkt stoppen oder kann ich es zu jedem beliebigen Punkt stoppen? Weil du musst dann halt genau wissen, was da gerade passiert. Und es entweder musst du sagen, gut, ich investiere da jetzt Ressourcen rein und verhindere, dass Freddy nach der ersten Wiederholung, wenn ich gesehen habe, was passiert, noch weitermachen kann. Oder es gibt's ja auch, du sagst irgendwann, ja gut, ich streich die Segel, das hat jetzt eh keinen Zweck mehr. Da die jetzt eine Sache rauszuremoven, was soll ich machen? Ich habe eine Karte da reingespielt oder mehrere und du hast aber schon 5 oder 6 einfach aus dieser Maschine rausgeholt. Das ist so ein bisschen der psychologische Faktor dabei.
Genau, und was noch wichtig ist, und ich weiß nicht, ob ihr mir in dem Fall widersprecht oder ob das ein Hot Take ist, der Grund, weswegen Band auch noch so stark ist, und weiß ist die Farbe der Synergie. Einer der großen Dinge, die eben Banddecks über anderen Decks haben, ist, dass sie einerseits halt diese ganze Mana-Generation, diese ganze kritische Masse aus Simic mitnehmen, aber dann die ganzen Synergiestücke aus Weiß mitnehmen können. Und der Grund, weswegen ich sage, dass es die Farbe der Synergie ist, ist, dass einer der Kernphilosophien von Weiß ist es ja die Einheit. Viele der +1/+1-Synergien, Mana-Doppler, Token-Doppler und sonstige Dinge sind in Weiß. Die gehen auf eine Strategie und möchten die ins Absurdum drehen. Also, wo hast du sie? Du hast Anointed Procession, die verdoppelt. Du hast Kombikarten wie March of the Multitudes, die aus jedem Token dir theoretisch nochmal erlauben, indem du sie convokest, nochmal einen Token rauszumachen. Durch diese Art von Effekten gewinnst du eben mehr als nur eine kritische Masse an Value, weil du einfach extrem hochskalierende Karten spielst. Und das ist ja einer der Gründe, weswegen zum Beispiel Mono-Weiß in Legacy spielbar ist. Die haben einfach so viel Synergien ineinander, die brauchen keine weitere Farbe, weil sie Leute davon abhalten können, mit ihren Hate-Bears und sonstiges überhaupt was zu machen und ihre Karten so eine hohe Kartenqualität haben oder so gut miteinander spielen mit ihren Effekten, dass es damit genügt.
Ich würde sagen, der Take hat eine angenehme Temperatur. Ich würde ihm nicht widersprechen. Ja. Ich wäre jetzt nicht selber drauf, also ich hätte es, glaube ich, nicht so formuliert, aber bin mal gespannt. Aber wir gehen jetzt nämlich weiter und nehmen nochmal so ein bisschen mehr die Makroperspektive an, gehen ein bisschen mehr, zoomen ein bisschen raus und fragen uns kurz, warum sind denn Value Engines ausgerechnet in Commander so enorm gut? Warum sind diese Decks so super stark? Und einer dieser Gründe, Jochen, hat ja auch damit zu tun, dass Commander eben einfach manchmal sehr, sehr lange dauert.
Ja, das hatten wir, glaube ich, schon in circa 1000 Folgen haben wir das geklärt, warum, also was die Besonderheit von Commander ist, dass man da nicht einfach nur sitzt, um knallhart jeden zu vernichten und es in 15 Minuten durchzuziehen, sondern man möchte ja am Abend ein spaßiges Erlebnis haben. Oft kommt ja auch so ein schlechtes Gefühl auf bei Spielgruppen, wenn die Spiele zum Beispiel zu schnell vorbei sind. Das ist ja aber jetzt generell nicht das große Problem von Commander. Wir hatten es bei Aggro zum Beispiel, hat Freddy ja genannt. Es gibt eine Aufbauphase. Das ist einfach ein Spiel, das von den Wurzeln, von denen es kommt, dazu da ist, dass man sich gemütlich hinsetzt und Spaß hat. Was damit einhergeht, ist, dass man sich nicht in Zug 2 mit Messern an der Kehle hängt, in den allermeisten Fällen. Und weil das so lang geht, sind natürlich alle Dinge wichtig, die, Freddy, du hattest vorhin schon, die verhindern, dass du eben out of gas gehst, also dass dir die Luft ausgeht. In Commander sind das, wie überall bei Magic, halt Card Draw und Mana. Was aber hochskaliert, je länger das Spiel geht. Weil wenn ich jetzt nur 4 Züge rampen kann, habe ich 4 Züge gerampt. Wenn ich 8 oder 10 Züge lang meine Ramp-Strategie durchziehen kann, erklärt sich ja von alleine, dass da einfach viel mehr rauskommt. Und ein Commander-Spiel an sich ist halt eher in dem 8-Zug-Bereich angesiedelt als in einem 4-Zug-Bereich.
Ja, würde ich definitiv zustimmen, vor allem weil du ja sagst, was macht mein Ramp in Growth Turn 2? Ja, es bringt mich auf 4 Mana, aber dieses eine extra Land, das tappt ja über jede Runde ein extra Mana. Es ist, blöd gesagt, the value von den Early Ramp wird nur größer, je länger das Spiel geht, weil man es mehr verwendet.
Und was da auch mit reinspielt ist, um mal kurz zurückzuverweisen auf unseren Compass Guide zu Aggro und Compass Guide zu Control. Hier zeigt sich jetzt ein Vorteil, den Value Engine Decks gegenüber diesen anderen beiden Archetypes haben, weil die anderen beiden Archetypes, Aggro und Control, haben jeweils im Commander gewisse Nachteile, die sie ausgleichen müssen, die in der Natur des Formats liegen. Ja, Aggro muss weiß, ist im Late Game schwächer. das muss es ausgleichen, indem es zum Beispiel einfach schneller ist oder früher den Sack zumacht, mehr Tempo macht. Control wiederum hat vielleicht auch, muss auch mehr so aufs Timing achten, weil es nicht unendlich Antworten auf alles hat, zumindest nicht davon ausgehen kann, dass es die immer hat, und sich klar überlegen muss, okay, wann mache ich jetzt meinen Finishing Move, wann habe ich meinen Counter Backup und den richtigen Moment abwarten muss. Value Engine Decks können sich ein bisschen leisten, da so eigentlich irgendwie sich nicht so viele Gedanken zu machen. Ja, weil die spielen einfach so vor sich hin. Ich lege hier mal meinen Aschnotz-Altar, ich spiele da mal meinen Purphoros, ich mache hier mal das, ich ziehe wieder eine Karte, ach cool, ein Land, ich lege das wieder, ups, ich kriege einen Token. Und machen einfach so ihr Ding, ja. Irgendjemand boardwiped, okay, ich habe meinen Mikeos, alles kommt zurück. Oder nächste Runde spiele ich und so weiter. Und kann so ein bisschen mehr mir leisten, jetzt nicht den richtigen Moment immer abwarten zu müssen. Ne, das ist natürlich immer gut, den richtigen Moment zu erwischen für interessante Sachen. Aber Value Engine Decks zeichnen sich dadurch aus, dass je länger das Spiel geht, umso mehr zieht alles in ihre Richtung. Während bei Aggro, je länger das Spiel ist, umso schlechter. Und Control, je länger das Spiel ist, umso schwieriger wird es, das richtige Timing zu erwischen zumindest.
Ja, und du hast bei dem, was du gerade gesagt hast, also ich ziehe mal da eine Karte, ich spiele da ein extra Land, ich kriege hier noch einen kleinen Token obendrauf zum Beispiel, hast du wieder was eher so hier oben stattfindet. Hatten wir ja bei Aggro zum Beispiel. Aggro-Decks sind sehr stark im Telegraphen ihrer Moves, also die zeigen dir an, was sie machen werden, und zwar sofort. Und ein Value-Deck ist halt so, das ist halt sehr verführerisch, auch als Gegenspieler, wenn jemand halt mal zwei Karten zieht und dann zieht er noch mal zwei Karten. Natürlich muss man darauf aufpassen, das weiß man als Commander-Spieler. Aber es ist nicht so eine riesengroße Red Flag, wie wenn jetzt jemand, also ein Purphoros würde ich noch mal anders einordnen, der ist immer eine Red Flag. Aber in den allermeisten Fällen, wenn du so diesen klassischen Value mit, ich spiele halt noch ein Land und ich ziehe noch eine Karte, das ist erstmal nicht so mega auffällig und deswegen gehst du da auch nicht sofort drauf, was du auch nicht unbedingt musst, aber du spielst damit halt dem Value-Spieler sehr in die Hände.
Wisst ihr, wieso es in Australien eine Hasenplage gibt? Es gibt eine Hasenplage, weil sie keine natürlichen Feinde haben. Die haben keine Eulen, die haben keine Füchse. Und auch wenn es für uns als Menschen extrem giftige Dinge gibt, das interessiert einen Hasen nicht. Der vermehrt sich schneller, als dass wir sterben können. Value Engines sind im Generellen eher ins Midrange angesiedelt. Und was ist der Konter zu Midrange-Decks? Kombos, die wir ja ganz gerne eben in Commander weniger stark sehen wollen, ein bisschen Rule Zero. Also wir nehmen ein bisschen den natürlichen Feind dieser Decks weg. Und das ist, das führt eben auch dazu, dass die Decks einfach ein bisschen weniger Schwächen haben. Und weniger Schwächen ist in den Vier-Spieler-Decks, also weniger Schwächen, die ausgenutzt werden können, ist in den Vier-Spieler-Format, wo drei deiner Gegner Schwächen ausnutzen können, viel stärker als definierte Stärken zu haben.
Das ist übrigens auch mit dem natürlichen Feind, selbst wenn es den gibt, also selbst wenn du sagst, okay, Combo-Decks, bin ich vollkommen einverstanden damit, haben die immer noch das Problem, dass andere Leute das Combo-Deck sehr viel schneller als sehr viel bedrohlicher als dich wahrnehmen mit deinen einfachen Value-Engines, die du da hast. Weil man bei dem Combo-Deck, das hatte ich ja vorhin schon mal, da weiß man halt, okay, es wird dieser Punkt kommen, wenn ich es da nicht stoppe, dann ist das Spiel aus. Und dann gehen die Ressourcen dahin, dieses Combo-Deck zu vernichten. Und dann, also entweder, wie du gesagt hast, ist der natürliche Feind gar nicht erst da, weil man sagt, das gefällt uns nicht so, gibt's ja oft genug, oder er wird ausgeschaltet, weil er zu schnell viel bedrohlicher ist als du, zumindest in der Ansicht der anderen Spieler.
Das ist so ein bisschen ein paradoxer Effekt eigentlich, weil wenn ich an einem Tisch sitze mit einem sehr, sehr guten Graveyard-Value-Deck und einem Combo-Deck, dann weiß ich halt so ein bisschen, okay, probabilistisch gesehen, Das Graveyard-Deck ist halt wie so Treibsand. So. Ich weiß, in einem gewissen Zeitraum wird es mich irgendwann verschlingen, aber bis es soweit ist, habe ich Zeit. Und der Zeitraum ist auch berechenbar. Ne? Also es sind vielleicht in 10 Zügen, in 5 Zügen. Ich habe so einen kleinen Countdown. Ich kann sagen, okay, es wird langsam ein bisschen enger, aber ich habe noch ein bisschen Luft. Beim Combo-Deck, das ist eine Packung Nitroglycerin. Das kann jeden Moment in die Luft fliegen und mir wirklich so mein also alles um die Ohren jagen. Und das sollte ich so schnell wie möglich vielleicht entschärfen oder mich in Sicherheit bringen. Und das ist die viel drängendere Gefahr eigentlich, obwohl es vielleicht gar nicht mal unbedingt so ist, weil wer weiß, vielleicht geht dieses Dynamit nie hoch, vielleicht fehlt dem Kombo-Spieler die Karten auf der Hand, ich weiß es aber nicht. Und um eben das Risiko zu minimieren, muss ich eigentlich so davon ausgehen, es könnte jeden Moment soweit sein. Und deswegen nimmt mir das viel mehr meine Aufmerksamkeit weg. Während beim Value-Engine-Deck denke ich mir so, okay, ich habe ja noch drei Züge. Bis es auf einmal zu spät ist und ich merke, oh, der Treibsand ist mir doch bis zur Hüfte gegangen. Und ich habe die ganze Zeit rübergeguckt auf dieses Dynamit, das jetzt doch nicht in die Luft geflogen ist. Jochen, was sagst du dazu? Ich kann auch die Bilder raushauen hier.
Ich musste lachen, weil das ist halt so, es kommt, glaube ich, jedem, der jetzt zuhört oder uns sieht, sehr bekannt vor. Das ist Dinge, die morgen erledigt werden müssen, sind sehr viel angenehmer als Dinge, die heute gemacht werden müssen. Und Value Decks sind halt ganz, ganz fest im Morgen angesiedelt. Du musst dich schon drum kümmern, aber halt morgen. Es ist jetzt kein Problem, jetzt mal nichts zu machen. Vielleicht auch mal gierig zu sein. Vielleicht hat dir ja das Value-Deck irgendwas, was dir auch mal was bringt. Das heißt, ich kann heute gierig sein und morgen kann ich mir dann überlegen, ob ich was damit mache. Und das ist genau die Strategie von diesen Decks. Weil niemand wird sagen, du hast zwei Karten gezogen, du bist jetzt mein Todfeind. Das passiert ja nicht.
Das Value-Deck spielt eine Sylvan Library. Ja, schön, aber da ist leider ein 8-8 Commander, der mich jede Runde haut, den ich erstmal loswerden muss,
Turn 4. Ja, und genau weil Value-Decks, zumindest ist es meine Meinung, ich glaube, ihr könnt es vielleicht auch ähnlich sehen, so gut zu dem Format passen, weil die Stärken von Value-Decks so stark synergieren mit den Einzelheiten von Commander-Format, wollen wir jetzt heute noch ein bisschen in der restlichen Folge uns eine Scheibe abschneiden von unserer Graveyard-Folge damals, wo wir am Ende nach dem ganzen Graveyard-Hate über Gegenstrategien, über den Graveyard-Hate geredet haben. Heute wollen wir über Gegenstrategien gegen Value-Decks noch reden, zum Abschluss der Folge. Und da mal so ein bisschen uns überlegen, was ist in unserer Erfahrung Sachen, die vielleicht so einfach aus der Erfahrung heraus doch ganz gut funktionieren gegen diesen Archetype oder die man zumindest so vielleicht im Hinterkopf behalten sollte. Also wie kann man eben diesem Value-Deck so ein bisschen vielleicht die Luft abdrehen, vielleicht so ein bisschen verhindern, dass es so dermaßen viel Value generiert und irgendwann einfach zu viel wird an einem Punkt im Spiel, wo es vielleicht noch nicht so auffällig ist.
Ich habe zum ersten Mal seit langem ein Value-Deck gebaut. Hauptsächlich, weil ich vergessen habe, den richtigen Commander zu bestellen, aber alle anderen Karten. Und dann habe ich ihn halt schon hier gehabt und ich habe gedacht, okay,
Freunde im Herzen, Freddy.
Nice.
Aber ich habe noch kein Deck damit gebaut. Der sieht einfach cool aus, deswegen habe ich ihn mir besorgt.
Nice. Wir haben übrigens für die Podcast-Zuhörer, wir haben gerade zweimal Falco Sparra im richtigen Artwork hochgehalten.
Ja, in seinem coolen Artwork, wo er aussieht, als ob er irgendwie gleich ein Executive Board Meeting einberuft.
Better Call Sparra. Aber bevor wir uns daran verlieren, einer der größten Dinge, die ich gegen solche Decks mache, ist, lass sie doch endlich beantworten. Du musst nicht alles beantworten. Das ist eine wichtige Sache. Am stärksten werden diese Decks dadurch gestört, indem sie eben nicht ihre Sylvan Library spielen können. Und du musst sie dazu zwingen, dass sie halt ihre Ressourcen verwenden müssen, damit sie nicht die Mana haben, um das zu machen, oder damit sie nicht zu viel rausschlagen können. Und wie man das macht, ist eventuell einfach Dinge durchlassen. Zum Beispiel den Aggro-Spieler nicht seinen Commander zu zerstören, ist vielleicht schwer. Man muss halt trotzdem mal vielleicht sagen, ja klar, du haust mich raus und dann haut der andere dich raus, möchtest du vielleicht auf den gehen. Du musst manchmal einfach Probleme da lassen und das ist was einfach unglaublich schwer ist zu lernen und zu lesen, dass man sich auch verkauft, so nein, da wird gerade was aufgehört und der Value-Spieler muss agieren, er muss es Board von anderen Leuten beantworten und grundsätzlich ist ein Value-Deck mehr auf sich selbst fokussiert als auf andere, sodass wenn sie es halt eben beantworten, müssen sie später echt viel Ressourcen verwenden, um wieder einen Spot-Removal aus dem Friedhof zu holen oder sonstig.
Ja, das also ich hätte jetzt auch... Du zuerst, Fritz.
Mach du.
Okay. Ich habe das auch aus Erfahrungen mit Runden, wenn dann... Was man nicht machen darf, ist verzweifeln oder Angst kriegen, weil wenn man nichts spielt, gewinnt immer dieses Deck. Also wenn man einfach sagt, okay, der hat jetzt hier was, wenn ich theoretisch eine Kreatur spiele, dann kann er darauf antworten damit. Aber auch das Value-Deck wird es nicht für jede einzelne Kreatur können. Es kann es aber sehr wohl, wenn alle Leute anfangen, ängstlich zu werden und dann die eine Person, die das weiß, dass man das nicht machen darf, rauskommt. Natürlich kann dann das Value-Deck relativ easy sagen, gut, du bist jetzt der Dumme, du versuchst jetzt gerade was gegen mich zu unternehmen, dann kriegst du halt mit meinen sehr großen Ressourcen voll auf den Deckel. Und das ist, wie Freddy gesagt hat, man muss die überlasten, damit sie an die Grenzen ihrer relativ großen Ressourcenberge rankommen. Aber die Lösung ist halt nicht, dass man einfach gar nichts tut, weil dann sitzen sie immer auf dem noch und noch und noch mehr werdenden Geldhaufen und lachen dich halt aus, weil du den Punkt verpasst hast, wo du was hättest tun können.
Was gibt's für ein geileres Gefühl, als wenn die Leute Cyclonic Rift auf eine Karte spielen müssen?
Es ist dieses, du musst dieses die klassische reizen. Problem, das es im Commander sehr häufig gibt, aber bei Value Engine Decks ist es besonders klar zu erkennen. Es ist im Prinzip Spieltheorie. Ne? Also es ist eigentlich wie der Klimawandel. Meine eigene Handlung macht vielleicht nicht in dem Moment so viel aus. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich sehe, da drüben baut sich das Value Engine Deck auf und hoardet seine Ressourcen. Ich schieße dem mal was weg und ich sehe schon, ich weiß bereits, das Deck ist ein Muldrotha Deck. Ich schieße jetzt ein Spot Removal drauf, dann weiß ich, der wird das einfach wieder recasten und dann macht es keinen Sinn. Nur, dann habe ich was nicht kaputt gemacht von ihm und das Mana, das eben der Spieler sonst benutzen hätte müssen, um die Sache aus dem Friedhof zu holen, kann er benutzen, um was Neues zu spielen und hat ein neues Boardpiece. Das heißt, eigentlich ist es in meinem Interesse, ihn zumindest ein bisschen aufzuhalten, ein klein bisschen was gegen den steigenden Meeresspiegel zu tun, selbst wenn es nicht auf Dauer das aufhält. Und der Key in meiner Erfahrung mit Value Engine Decks ist, erstmal zu erkennen, dass der Zahn der Zeit in deren Richtung zeigt, also dass sie am Ende am längeren Hebel sitzen werden, und dann tatsächlich zu kommunizieren. Also wenn ich merke, okay, es sind hier drei Agro-Decks am Tisch und auf lange Sicht sind wir alle tot, weil das Value Deck gewinnt, dann sollten wir vielleicht mit unseren wenigen Board-Wipes, die wir haben, die taktisch so timen und und gemeinsam benutzen, dass wir halt mit dem ersten Boardwipe alles in den Friedhof bringen, dann die nächste Person vielleicht ein Graveyard Exile hat oder die dritte Person dann, wenn irgendwie alles mit dem Boardwipe und dann irgendwie liegt da Mikeos und der bringt mit Undying alle Sachen zurück, den zweiten Boardwipe spielt, dass wir irgendwie dem Herr werden, weil wenn jeder nur für sich selber kalkuliert und denkt so, ja gut, ich werde ja jetzt nicht der Dumme sein, der seinen Boardwipe da in dieses in diesen Klimawandel reinwirft und weniger Auto fährt oder sich irgendwie einschränkt und alle anderen konsumieren weiterhin ihre Burger. Jetzt verliere ich mich in diesem Bild, aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Dann bringt das am Ende mir nichts mehr. Aber dann macht natürlich niemand was. Und wenn niemand was macht, dann ist genau das Problem. Aber wenn ich mich mit den anderen abspreche und mich organisiere und sage, hey, okay, wir müssen halt einfach mal einen Turn-Cycle uns alle einschränken, alle ihren Boardwipe benutzen, um dann einmal diese krasse Value-Engine nicht nur punktuell zu unterbrechen, ja, nicht nur das eine Rad von dem Auto zu zerstören, sondern tatsächlich das Auto mal zum Halten zu bringen, dann funktioniert es. Und das ist tatsächlich was, wo Politics eine ganz wichtige Rolle spielt.
Ja, das ist, ich bleib bei dem politischen Bild, weißt du, ein Barbarenstamm hat Rom nicht besiegt. Viele Barbarenstämme zusammen haben es geschafft. Und dann kann man danach immer noch sagen, passt auf, hier, wir sind jetzt drei Agro-Decks. Wir können uns danach immer noch auf in unserer Agro-Ehre vollkommen unbeeinträchtigt, können wir uns richtig schön prügeln. Aber jetzt müssen wir halt diese eine Person rausnehmen, die sonst die ganze Zeit aus unseren Leichenbergen Goldmünzen rauszieht. weil es gibt halt außer Politics nicht so arg viele Möglichkeiten. Weil, das hatte ich jetzt schon mehrfach gesagt, es halt auch so schwierig zu erkennen ist, wo der Punkt ist. Also man muss halt sehr, sehr wachsam sein, zu schauen, wann ist es denn jetzt einfach nur zufällig, dass man, also es gibt ja auch Decks, die werden jetzt in einem Zug einfach sehr viel Value generieren, aber es passiert halt einmal. Das immer noch kann sehr problematisch sein, aber es ist schwieriger, den Punkt zu finden, wo man entdeckt, dass man sich jetzt verbünden muss vielleicht, bei was halt so langsam nach oben geht. Und dann hatte ich noch eine Sache, wenn man selber gern Value spielt, es kann einem vielleicht dann auch so vorkommen, als ob die anderen am Tisch die ganze Zeit auf einem rumhacken. Aber wenn man mal ehrlich zu sich selber und seiner Deckstrategie ist, ist das halt auch genau das, was passieren muss. Weil sonst, was ist denn sonst die Lösung? Du sitzt einfach da und müsstest ja theoretisch gesehen gar nicht mit Leuten spielen, weil dein Deck einfach immer stärker wird und immer stärker wird. Es kann sich halt manchmal ein bisschen Das kann so viel Bad-Momente, ja, glaube ich, haben für den Value-Spieler, weil man muss halt das erkennen, dass er der Value-Spieler ist, da muss man entsprechend reagieren und weil man das meistens nicht alleine schafft, müssen das 1 plus x Spieler machen, in den allermeisten Fällen.
Da aber ein wichtiger Punkt dazu ist, dass wir hier nicht dazu aufrufen, einfach immer alle Leute mit Muldrowser-Decks hoffnungslos zu mobben. Also das ist nicht der Punkt.
Tun wir es
man
nicht?
Sollte jetzt, okay, vielleicht, aber
Muldrowser, schlechtes Beispiel.
Aber man sollte jetzt nicht jedes Deck, das irgendwann mal irgendwas mit dem Friedhof macht, sagen so, okay, du, dich nehmen wir erstmal aus dem Spiel und dann leben wir in unserem schönen Agro-Utopia und machen es unter uns aus. Das ist nicht der Sinn der Sache. Das, glaube ich, ist auch nicht das, was im Social Contract irgendwie drinsteht. Und man tut sich eigentlich auch selber keinen Gefallen damit, ne? Weil es nicht per se so ist, dass das Value-Deck immer dein Feind ist. Du musst natürlich trotzdem immer so ein bisschen auch gucken, okay, es kann immer sein, dass es doch noch eine größere Gefahr am Tisch gibt. Und manchmal ist das Value-Engine-Deck auch dein Freund. Und manchmal ist das auch, was Freddy vorhin gesagt hat, nicht notwendigerweise so, dass du die Ressourcen aus dem Value-Deck rausziehst, indem du es frontal angreifst, sondern vielleicht auch einfach erstmal das Value-Deck, das andere, die anderen Decks am Tisch auch ein bisschen beantworten lässt.
Ja, also nicht einfach auf Verdacht. Hier so, es gibt ja Sachen wie zum Beispiel Remasuri, wo man meistens auf Verdacht draufschlägt und das in den seltensten Fällen eine schlechte Idee ist. Aber gönnt den Leuten ruhig mal den Zweifel, dass man sagt, okay, ich weiß jetzt noch nicht, wie dein Deck so genau funktioniert, aber ich erschlag dich nicht einfach nur, weil du jetzt die Sultai-Farbkombination an den Tisch gebracht hast. Es kann auch ein lustiges Deck sein und wie Fritz und Freddy vorhin gesagt haben, es kann auch dein Verbündeter sein. Also das ist nicht einfach da blind in die Schlacht stürmen für was, was sich gar nicht lohnt.
Wollt ihr aber wissen, was tatsächlich der größte Counter ist für Value Decks? Die eigene Gier. Der Grund dafür ist,
wie der Kapitalismus.
Und das ist wirklich was in dem Mindset groß ist. Wenn die Leute Flicker spielen, wollen sie natürlich, dass alles aus diesem Flicker-Element raushaut und dann machen sie sich anfällig gegen Silver Bullets. Braucht's das? Nein! Es gibt so viele super starke Karten, auf die man einfach rausnehmen kann. Man braucht überhaupt nicht, dass alles auf dem ETB ist. Aber man will es haben. Man will trotzdem.
Das macht halt mehr Spaß.
Genau.
Der und ETB die eigene ist einfach der.
Alles muss auf dem Friedhof basiert sein. Und
after all, why shouldn't I do everything as an ETB-Effekt?
Normalerweise ist es ja lustig, dass in den meisten Deck heißt, je fokussierter, je streamlineder die Strategie ist, desto stärker ist sie. Paradoxerweise ist es nicht der Fall für Value-Decks, weil sie sich nämlich dadurch eine Schwäche aufmachen, die sie vorher nicht hatten. Und was habe ich gesagt vorhin, dass Schwächen problematischer sind als Stärken?
Mind blown. Das ist ein wichtiger Punkt. Also Silver Bullets funktionieren halt gegen diese Decks. Und Value-Decks zeichnen sich dadurch aus, dass sie natürlich die Verlockung als Value-Engine-Spieler richtig auf diese eine Strategie zu maximieren, ist sehr groß. Denn es macht sehr viel Spaß, unfassbar viele Karten zu ziehen, unfassbar viel Mana zu haben und unfassbar viele ETB-Trigger zu generieren. Und dann kommt der Torpor Orb oder dann kommt der Gravehate, der Bujuka-Bock. Ja. Und auf einmal ist so, okay, ja blöd. Jetzt liegt hier diese Karte, die sagt, ich kann aus meinen Friedhöfen nichts mehr casten. Was mache ich denn jetzt mit meiner Muldrowser? Jetzt muss ich ja wie ein normalsterbliches Deck spielen. Und allein dieser psychologische Effekt hat mich auch schon als Value-Spieler oft genug aus der Bahn geworfen.
So, ich musste vorher schon mein Beast, ich hab die Antwort, Beast Within, ich musste sie aber vorher leider schon nutzen. Und um sie aus meinem Friedhof zu bekommen, brauche ich Eternal Witness. Und die wird durch Torpor Orb gekontert, also habe ich doch keinen Weg, die wieder zu bekommen.
Ja, es ist so nah und doch so fern.
Das ist ein bisschen wie wenn man gemillt wird. Eigentlich finden die schlimmsten Schlachten im eigenen Kopf statt, wenn man sich vorstellt, was alles hätte passieren können, wenn jetzt nicht dieses Torpor-Orb da liegen würde. Und selbst wenn man, manchmal gibt es das ja gar nicht, sondern man denkt sich nur, ich warte jetzt noch, der Moment wird kommen, wo diese eine Karte ein 7-for-1 ist. Und der wird aber nicht kommen in dem Spiel. Und der wird auch im nächsten Spiel nicht kommen. Und er wird auch im nächsten, also im Spiel danach wird er auch nicht kommen. Aber du hättest vielleicht sehr viel erreichen können, wenn du sie einfach gespielt hättest.
Also Schlacht im Kopf. ist ein guter Punkt, weil alle Leute da draußen, die gerade eine Schlacht im Kopf mit sich führen, soll ich endlich mal auf YouTube kommentieren oder soll ich es nicht, die können das jetzt tun, indem ihr uns sagt, glaubt ihr, dass Value Decks eigentlich eher schlecht oder eher gut fürs Format sind? Habt ihr eine Meinung dazu? Mögt ihr die? Findet die eher anstrengend? Lasst mal einen Kommentar da, weil jetzt kommt unsere Meinung dazu. Ich weiß nicht, Jochen, hast du eine Einschätzung? Findest du Value Engine Decks tendenziell frustrierende Decks, um dagegen zu spielen? Oder findest du sie fürs Format schwierig?
Ich finde, also ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich noch nie Spiele hatte, wo ich mir dachte, boah, ey, das ist ja schlimm, was da abgeht. Eigentlich ist alles sinnlos, was ich tue. Aber das sind zum Glück nicht so viele und ich nehme mir das auch sonst nicht ganz so zu Herzen. Das ist halt, finde ich, ein relativ klassischer Teil von Commander-Spielen, weil Value ist ja auch, wie wir es bei den anderen Strategien hatten, das gehört halt auch zu ganz vielen anderen Decks, auch wenn es nicht dediziert darauf ausgelegt ist, immer dazu. Ich finde es nicht schlecht fürs Format. Ich finde es, wenn sich das einbürgert in der Playgroup, dass es halt nur noch so ist, wie ich vorhin gesagt habe, dass eine Person dann sagt, ja, aber ihr geht immer auf mich los zum Beispiel, was soll das denn? Das ist total gemein, aber es ist auch die Person, die immer Value-Decks spielt. Und dann ist halt, ja, was willst du uns denn sagen? Willst du einfach gewinnen? Das ist ja auch schön, dann sagst du direkt. Dann ist es ein bisschen blöd, wenn sich sowas einbürgert, aber das passiert ja meistens nicht, wenn man miteinander redet. Und ich finde, deswegen finde ich die auch nicht so schlimm. Im Gegenteil finde ich, dass wenn man gegen Value-Decks spielt, kann man meistens für sich was rausziehen, was man, also gerade was so Threat Assessment und so angeht, weil Value-Decks einen darin schulen, Threats zu erkennen, die gerade keine Threats sind, sondern deren Schatten eine Bedrohung ist, aber die Sache an sich erstmal nicht. Aber das zu erkennen, ist was, was man lernen muss. Also ich konnte es nicht von Anfang an. Ja. Ich würde mal behaupten, dass die wenigsten Leute das von Anfang an können.
Ja, du musst lernen, dass eben das Auto als Ganzes ist ein Problem, aber das Auto besteht aus lauter kleinen Schrauben und die einzelne Schraube wirkt harmlos, aber du musst wissen, welche Schraube muss ich jetzt rausmachen, um das ganze Ding so ein bisschen vielleicht irgendwie langsamer zu kriegen?
Ja, ich bin ein bisschen ambivalenter, was das angeht. Ich mag Value Decks generell weniger, aber mein Hauptproblem mit Value Decks sind nicht die Decks an sich selbst. Wenn du der Muldrotha-Spieler bist, mach's einfach. Solange du dazu stehst und sagst, ich möchte das machen, ist es fein. Also mein Problem ist eher die Vereinheitlichung, wie viele dieser Value Engines sind, denn wie ich diese Gear angesprochen habe, man hat ja in jedem Deck Value Engines und ich habe halt schon echt sehr, ich sehe halt auch wirklich auch sehr viele coole Decks, die dann Power-Upgrades bekommen und dann zu diesen Decks werden und dann immer mehr ihr Thema verändern und dann werden sie halt ein weiteres Deck, das halt, ja, ich habe gewonnen. Ja, das liegt halt daran, weil du 90% Staples spielst und dein Deck schon das gleiche ist wie das letzte. Und ich weiß nicht, weil die Vereinheitlichung von Value Decks mag ich nicht. An sich habe ich aber kein Problem damit, wenn das Sinn macht.
Ja, ich stimme dir zu. Dieser homogenisierende Effekt ist was ich ganz allgemein im Format immer finde. Es lohnt sich, dem entgegenzusteuern. Haben wir auch schon oft dafür plädiert, egal ob das jetzt Staples sind oder Archetypes. Und ich glaube, das ist auch so, also das war ja auch einer der Gründe, warum wir als allerersten Guide zu Aggro geredet haben, was ja traditionell eine eher unterschätzte Strategie in Commander auch sein könnte. Und Value Decks sind das halt genau nicht. So, da weißt du, was du kriegst. Das ist richtig, du kriegst richtig Bang for your Buck. Du kriegst richtigen Value einfach mit diesen Decks. Mhm. Und das hat natürlich so ein bisschen die Verlockung zu sagen, so okay, dann baue ich halt diese Art von Deck. Vielleicht nochmal. Vielleicht jetzt baue ich nach meinem Graveyard-Deck das Blink-Deck und so. Und das ist natürlich schon ein bisschen irgendwie anders und es hat eine gewisse Varianz. Aber Spiele, wo wirklich alle Decks enorm starke Value-Engine-Decks sind, die dauern schon auch manchmal wirklich sehr, sehr lang und können sehr, sehr anstrengend werden. Und es kann auch cool sein. Aber ich bin wirklich gottfroh, dass es auch das Aggro-Deck gibt ab und zu, das dann vorbeikommt und sagt jetzt mal hier Titten auf den Tisch oder auch das Control-Deck, das dann, weißt du, erstaunliche, überraschende Wendungen in dem Spiel auf einmal bringt Und in dieser Vielfalt, glaube ich, liegt auch einfach so für mich so der Reiz, den Commander ausmacht. Den würde ich missen, wenn es jetzt auf einmal nur noch Value Decks geben würde. Und ich glaube, Value Decks sind zumindest so ein bisschen verführerisch. Zumindest, wenn man die ersten paar Male gemerkt hat, so okay, wow, ich habe wirklich das Gefühl, dass ich absolut Dr. Manhattan bin gerade und absolut unverwundbar. Und diesem Normalsterblichen können einfach nichts tun, weil jeder Boardwipe, den die spielen, da lache ich einfach drüber und mache weiterhin hier meinen Zirkus. Die ist schon groß, diese Versuchung. Und ich glaube, der zu widerstehen, das ist so ein bisschen das, was auch den weisen, gereiften, kompasshörenden Magic-Spieler oder die Magic-Spielerin auch ausmacht.
Wenn Rhystic Study die beste Karte in deinem Deck ist, hast du vielleicht irgendeine Grenze überschritten.
Damit sind wir, glaube ich, am Ende der heutigen Folge. Und Freddy, nachdem in der letzten Folge ich einen langen Monolog am Ende gehalten habe über Twitter und irgendwelche Verschwörungstheorien von mir, bist heute du dran. Wo dürfen die Leute uns denn jetzt finden, abonnieren, liken und subscriben?
@edh_kompass auf Twitter. Ihr könnt euch natürlich noch den Content Creator Charity Pokal der lief vor kurzem. Und ihr könnt auch gerade immer noch spenden, bis ich herausfinde, wie zum Teufel wir endlich diese Aktion schließen. Aber aktuell ist sie noch offen. Und ihr könnt euch auch die VODs anschauen. Das war ein super Event. Mein Feature-Match, darauf war ich echt stolz, weil da habe ich nämlich, das ist nämlich das Einzige, das wirklich die vollen 60 Minuten ging. Und außerdem könnt ihr uns finden eben auf Discord, YouTube, wenn ihr uns da noch nicht habt, einfach Commander Kompass auf YouTube. Subscribe. Und dann drückt den echten Subscribe-Button, der die Klingel ist. Und ja, ich glaube, das war ein Großteil davon. Wir hatten theoretisch noch ein Instagram und Facebook, glaube ich. Aber wer zum Teufel interessiert sich für Facebook? Aber was wichtig wäre.
Das Wichtige sind die Bewertungen auf Spotify.
Genau. Das Wichtige sind Bewertungen eben. Bewertungen auf Spotify, Bewertungen auf Apple Podcasts. Wenn ihr Geburtstag habt, schreibt uns besonders auf Apple Podcasts. Da gibt es dann einen Shoutout. Und Fritz tut so, als gäbe es gerade einen?
Ja, es gibt tatsächlich einen. Den haben wir schon. Wir haben sogar zwei. Drei.
Hervorragend.
Unser Aufruf hat volle Früchte getragen. Ich habe vor ein paar Tagen gemerkt, also hier kommt jetzt offiziell der Shoutout an Roshan Dindoyal, der uns auf Apple Podcasts eine Bewertung gegeben hat, Admin Katze und Magic 1981XX. Wir sind jetzt endlich angekommen in der Liga dieser Podcasts mit unglaublich nervigen Patreons, wo sie immer Shoutout geben an lauter Leute, mit dem Unterschied, dass wir immer noch kein Geld dafür kriegen und das einfach nur machen, um alle zu nerven, die uns keine Apple Podcast Bewertungen geben. Aber wenn ihr auch in Zukunft bei denjenigen sein wollt, die nerven und die nicht genervt werden, dann könnt ihr das einfach machen, indem ihr uns eine Apple Podcast Bewertung gebt. Weil da freuen wir uns drüber. Die Shoutouts sind jetzt offiziell raus. Wir haben uns enorm gefreut. Es waren alles 5-Sterne-Bewertungen. Das war sehr, sehr nett von euch. Und wir haben noch eine Karte der Woche. Ich habe endlich.
Hoffentlich hast du alle Namen falsch ausgesprochen.
Wir haben noch vor der Karte der Woche. New Capenna, tut uns leid, die Boxing League ist ausgefallen, denn viele Leute wollten nämlich eine Boxing League zum Commander Legends Battle for Baldur's Gate. Was auch immer jetzt da rauskommt.
Baldur's Gate Blub 2.
Ja, Baldur's Gate 2. Und dafür wird es wieder einen geben. Wir haben Preissupport. Wir werden wahrscheinlich bloß 4 Wochen machen diesmal. Aber bleibt gespannt, schaut rein, wenn ihr euch davor habt, was zu kaufen. Jetzt gerade fängt die Spoiler-Saison an oder ist bereits vorbei, ich weiß nicht. Es kann eins von beiden sein, wenn die Folge auch rauskommt. Und jetzt kommen wir zur Karte der Woche.
So viele Sachen passieren beim Commander Kompass. Es ist mittlerweile wirklich beeindruckend. Schaut rein und schaut out an noch 2 Leute, nämlich Commander Shepard, Logbook, @Logbook auf Twitter, folgt der mal. Die ist total cool. Und ihr Freund Timbot-3000, @Timbot-3000 auf Twitter auch. Die haben mich besucht hier in Würzburg letztes Wochenende. Wir hatten ein paar sehr, sehr schöne Games. Und da kommt jetzt auch unsere Karte der Woche ins Spiel. Erstmal Shoutout an die beiden. Die sind super cool. Waren auch mit ihrem Freund da, der nicht auf Twitter ist. Deswegen kriegt er keinen Shoutout. War aber auch ein cooler Typ, der Steffen. Und dieser Steffen hat ein sehr, sehr cooles Deck gespielt. Nämlich ein Tim-Deck. Also Tims, ne, diese Karten, die tappen und einen Schaden schießen. Und in diesem Deck war eine Karte drin, die mir total immer schon gefallen hat und der ich endlich mal eine Karte der Woche jetzt auch bei diesem Anlass verpasse, nämlich Nin the Pain Artist, die erstmal ein total schönes Artwork hat. Sie kostet blau und rot. Jetzt bitte nagelt mich hoffentlich fest, wenn ich sie falsch sage. Ich sage sie nämlich komplett auswendig. Sie kostet blau und rot und hat 1-2 und ist auch ein Tim. Das bedeutet, sie hat die Fähigkeit tappen und einen Schaden schießen, aber X und blau und rot kann man noch dazu zahlen und dann schießt sie X Schaden auf eine Kreatur und der Beherrscher oder die Beherrscherin dieser Kreatur darf dann X Karten ziehen. Das heißt, man kann auf eine eigene Kreatur schießen, Karten ziehen, man kann Politics mit ihr machen, man kann einfach Removal machen, wenn man verdammt verzweifelt ist. Eine coole Karte.
Ja.
Die Artwork ist fucking spooky. Ich mag diese Karte. Was findet ihr von dieser? Was haltet ihr von Nin the Pain Artist?
1-1 übrigens. Das war das Einzige, was du nicht aus dem Gedächtnis richtig hattest, aber sonst perfekt. Ich finde die cool.
Verdammt.
Ich finde die cool. Ich war schon mal kurz davor, mir ein Deck mit der zu bauen, weil ich die so. Ich finde die. Das, die Karte gefällt mir einfach auch optisch. Ich finde die. Wie du gesagt hast, das ist einfach irgendwie gruselig. Und ja. Zwar ziemlich gruselig. Und ich mag auch den Effekt. Und ich mag auch, dass man Dinge zerstören kann und dafür kriegt er. Das hatten wir ja schon ganz oft beim Commander Compass. Ich mag es eigentlich, wenn Dinge Kosten haben. Also ich zerstöre dir eine Kreatur, aber du darfst dann dafür was ziehen. Man kann natürlich auch sich selber damit ziehen lassen. Also man kann einfach. Das ist so, wenn man gierig ist, kann man alles zerschießen, was man aufgebaut hat und die ganze Zeit Karten ziehen. Ich weiß, wenn ich das spielen würde, würde ich sofort damit untergehen und jämmerlich verenden. Deswegen war es ganz gut, dass ich das nie gemacht habe, aber die Karte ist in meinem Hinterkopf, als hätte ich gern gespielt, bin nur zu dumm dafür.
Ich habe so ein bisschen abstrakteres Problem mit ihr, weil ich sie super gut finde, ich mag sie sehr, aber Izzet ist eine Farbkombination, die ich halt einfach als sehr gefährlich und vielleicht sogar die stärkste Zwei-Farben-Kombination in Casual Commander ansehe. So dass, wenn ich nicht unbedingt einen super starken Commander dahinter schnall, dass ich eventuell trotzdem ein Deck habe, das halt ein bisschen so sich hinterhältig anfühlt. Und ich weiß, das liegt jetzt halt nicht an ihr. Es liegt eher an den Mizzics of the Ismargus und Riel the Eberwise, weswegen die in meiner Evolution ein bisschen runterfällt, weil sie halt einfach schon in so einer starken Kombination ist, dass sie vielleicht ein bisschen den Taint abbekommt und ich finde es schade auf der einen Seite, dass dann interessante Karten untergehen, aber natürlich more power to you, weil ich meine, es ist wirklich eine, wenn man schon Draw a Card interessant macht, dann kann man sie wenigstens so interessant.
Hipster Freddy strikes again. Meine Lieben, es war ein wunderschöner Podcast. Ich freue mich jedes Mal. Und ein letztes Announcement, eine letzte Ankündigung noch, bevor wir für heute Schluss machen. Wir haben es endlich geschafft und sind auf die 200 Bewertungen auf Spotify geklettert. 203. Ich habe gerade nachgeguckt. An euch da draußen, alle, die uns eine Bewertung gegeben habt, ihr seid die absolut geilsten Menschen dieser Erde. Jeder von euch hat das gesammelte Magic-Wissen, das wirklich Richard Garfield selbst vor Neid ablassen lassen würde. Und jetzt macht euch bitte alle Fake-Accounts auf Spotify, gebt uns nochmal eine Bewertung, damit wir auf die 400 klettern, weil das ist jetzt offiziell das nächste Ziel. 400 Bewertungen auf Spotify für den Commander Compass. Es ist mir egal, wie ihr das macht. Die Compass-Ultras da draußen, ihr habt einen klaren Battle-Cry jetzt. Und mit diesem Aufruf zum gewerbsmäßigen Betrug, würde ich sagen, verabschieden wir uns in die nächste Woche, oder was meint ihr?
Da hatten wir es doch noch mit den Shareholdern, die sicherlich erfreut werden nach
ja,
diesem Aufruf.
Generiert Value für uns. Wir versuchen auch Value für euch zu generieren. Und so ist der Cycle of Life.
Value so ist er.
Macht es gut. Wir sehen uns und hören uns bald wieder.
Servus.
Ciao.